Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret, spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Stefan Bösner und Luisa Müller.
Hallo Luisa.
Hi Stefan, sieht ganz so aus, als hättest du heute mal wieder einen Fall dabei.
Ja, ist so. Ein häufiges Leitsymptom. Bin mal gespannt, in welche Richtung wir das gemeinsam entwickeln.
Ja.
Das Leitsymptom ist Schwindel.
Ah, ja.
Wir lassen es aber jetzt nicht diffus. Wir können jetzt erstmal ein bisschen resonieren, was alles Schwindel zugrunde legen kann. Das haben wir aber auch schon in anderen Folgen gemacht. Mhm. Also von daher werde ich hier zum Auftakt schon mal ein bisschen konkreter.
Ja, gerne. Weil
dass ich
finde,
dir zumindest die Eckdaten gebe. Ne, die ja. Eckdaten ist es ein männlicher Patient. Der ist 51 Jahre alt. Und der kommt zu dir mit dem Leitsymptom, dass er einen Drehschwindel hat, der relativ plötzlich aufgetreten ist und der seit 24 Stunden anhält.
Mhm.
Also ein bisschen so undulierend anhält. Der ist jetzt nicht immer in der gleichen Stärke da, aber er ist da.
Mhm.
Da kannst okay. du dir mal Gedanken drüber machen.
Genau, das ist ja gar nicht so häufig, finde ich, dass man bei Schwindel schon so konkrete Angaben hat, weil
genau.
in der Regel ist so, man liest Schwindel und denkt, oh nein, das wird verdammt lange dauern jetzt gleich, bis man da weiterkommt. Ne? Also ein Drehschwindel in der Dauer, der so mehr oder weniger kontinuierlich anhält, relativ plötzlich kam und sich wirklich als Drehschwindel klassifizieren lässt, da denke ich relativ zügig erstmal an so eine Neuritis vestibularis.
Mhm. Ne?
Also genau, das würde jetzt dazu passen. Dann will ich natürlich auch wissen, das macht wahrscheinlich Übelkeit. Vielleicht hat er sich auch schon übergeben. Oder
ja, du darfst das noch mal ein bisschen weiter resonieren,
ja.
andere Differentialdiagnosen, bevor du.
Ja, gut, okay. Ich meine, ich will bei Schwindel natürlich immer abgrenzen, ist es peripher oder zentral.
Mhm.
Das heißt, genau, neben dem, dass ich weitere Symptome erfrage, würde ich die aber dann in der körperlichen Untersuchung machen. Also natürlich kann ich relativ schnell so ein Fast machen,
mhm.
dass ich gucke, habe ich irgendwie eine Asymmetrie im Gesicht für Face, dann, jetzt muss ich kurz überlegen, Armhalteversuch, also habe ich irgendwie eine Muskelschwäche, ist eine verwaschene Sprache oder...
Genau, da würde das ja eher an zentrale Ursachen
da
dann das
sind, genau, ne? zur Abklärung der zentralen Ursache.
Genau, also so von der Einordnung, ne? Wir dichotomisieren ja häufig, also das Leitsymptom, Drehsymptom hat halt sowohl abwendbare gefährliche
ja.
Verläufe, eine zentrale Ursache, möglich mit 51
ja.
Jahren, aber bei einem sehr jungen Patienten eher untypisch.
Ja.
ja. Und peripher genau die Neuritis und der Morbus Meniere halt noch. Das wären so die drei, die
genau.
ich gegenseitig erstmal abwägen würde.
Ja, genau.
Und du wolltest ja noch ein bisschen weitere Symptome haben. Bei Schwindel generell, zumindest meinen Studierenden auch immer so mitgeben, sollte man eine recht breite Anamnese machen. Man sollte wirklich alle relevanten
ja.
Dinge abfragen.
Genau.
Und dann kann man eine Arbeitsdiagnose draus machen und dann kann man nämlich die Tests relativ spezifisch machen. Also ich nenne nur noch mal ein Beispiel, wenn zum Beispiel jemand sagt, er hat jetzt eine Stunde anhaltenden Schwindel, da brauchst du keinen Dix-Hallpike-Test für einen benignen paroxysmalen
genau.
Lauchenschwindel machen, weil das einfach null passt.
Mhm.
Ja.
Genau.
Und also hier ist es ja so ein bisschen ähnlich. Also der hat jetzt als Begleitsymptome, das frage ich immer, Hörminderung und Tinnitus, weil
mhm.
das grenzt ja so ein bisschen auch Meniere von
Neuritis
genau. vestibularis ab. Er hat weder eine Hörminderung noch einen Tinnitus. Er hat Übelkeit dabei, ab und an, die ist aber jetzt nicht massiv. Also er hat nicht erbrochen.
Mhm.
Hat jetzt auch selber keine Gang und Sicherheit,
mhm.
ein bisschen Gang und Sicherheit angegeben. Muss ich gerade revidieren,
mhm.
Entschuldigung. Mit so einer leichten Fallneigung nach links, das hätte er so wahrgenommen. Und der Schwindel, das habe ich schon gesagt, der wird in unterschiedlicher Intensität wahrgenommen, aber ist auch also als Hintergrundmelodie die ganze Zeit da.
Genau, also das würde für mich dann, wie du sagtest, ne, gegen so einen Lagerungsschwindel gegen
mhm.
eigentlich sprechen.
Gut, jetzt von der körperlichen Untersuchung, was für Untersuchungen würdest du jetzt bei der Anamnese, also er hat jetzt auch nochmal vielleicht, um das zu komplementieren, er hat jetzt keine Medikamente irgendwie neu
genau,
eingenommen,
mich.
Das ist ja auch immer wichtig als Medikamentennebenwirkung, wobei da der richtige Drehschwindel eher untypisch ist. Ne? Das wird eher so, die Engländer entscheiden ja zwischen Vertigo und Dizziness. Also Vertigo
mhm.
ist der echte Drehschwindel, Dizziness eher so diese Benommenheitsgefühl. Er hat jetzt auch in der Vorgeschichte keine kardiovaskulären Erkrankungen. Das ist auch wichtig, weil je älter die Patienten werden, ist Schwindel dann eine häufige Ursache für Schwindel. Aber auch eher dann als so ein Wegsacken empfunden und nicht als echten Drehschwindel.
Hat er einen Infekt gehabt vorher oder auch
Nein,
noch
das
mit
hat er auch nicht gehabt.
Genau. Ist er Schwimmer oder da, dass da irgendwie so eine besondere Belastung
das für nicht, die Ohren? Aber er hat noch zwei Vorkrankungen, die dich vielleicht interessieren würden im Zusammenhang mit der Schwindelgenese. Er hat eine soziale Phobie bekannt. Mhm. Da habe ich ihn, also er hat eine somatoforme Störung. Ich habe ihm deswegen auch schon häufiger behandelt und krankgeschrieben. War immer auch gerade mit Arbeitsplatzproblemen und Spannungen verbunden. Wenn man ihn da rausgenommen hat, ging es ihm besser. Die sind aber aktuell nicht der Fall. Er fühlt sich gerade wohl, er hat den Job nochmal umstrukturiert. Also das wäre zumindest jetzt so keine plausible Erklärung für ihn gewesen. Er hat da keine aktuellen großen Spannungen gehabt. Und er hat eine Migräne vorbekannt.
Mhm, genau, Migräne ist natürlich wichtig auch für mich zu wissen. Ne? Das kann auch einen Schwindel machen, aber auch einen durchaus sich verändernden Schwindel, dass der nicht immer kontinuierlich vorhanden ist, aber in aller Regel kennt er diesen Schwindel ja dann. Das heißt, eine wichtige Frage für uns ist ja auch immer, kennen Sie das so? Haben Sie das so schon häufiger gehabt? Das spiele ich dir mal zu.
Genau, und das ist eben nicht der Fall. Also er hatte typische Migräneattacken. Gut, jetzt kann man natürlich postulieren, vielleicht hat er dann die vestibulären Attacken, nennen wir mal die vestibuläre Migräne, kann ja wirklich auch nur mit Schwindel einhergehen, ohne Kopfschmerz, dann ist er natürlich, dann hätte er das in der Vergangenheit einfach nicht zugeordnet. Mhm. Aber er hatte jetzt auch keine, sagen wir mal, Schwindelattacken groß in der Vergangenheit gehabt, die dann wieder abgeklungen sind und die sonst vom zeitlichen Verlauf dem Bild seiner Migräne entsprochen hätten. Mhm. Also von daher war das für mich eine Angabe, die jetzt nicht so dazu beigetragen hat, die aktuelle Leitsymptomatik zu erklären.
Okay. Ja, genau. Dann, wenn wir jetzt auf dem Pfad sind, dass wir ja eigentlich unterscheiden wollen, ob eine zentrale oder eine periphere Ursache vorliegt, vor allem eben die Neuritis, würde ich das HINZ-Schema
Was
bemühen.
Was würdest du da wo erwarten?
Ja, genau. Jetzt müssen wir mal wieder alles sortieren. Also
fangen wir mal mit dem H an.
Beim Head-Impuls-Test würde ich erwarten, dass der auffällig ist.
Bei was?
Bei auf der Seite, also der betroffenen Seite, dass da sozusagen eine verzögerte Rückstellbewegung auftritt.
Genau, also aber beim peripheren Schwindel.
Beim peripheren Schwindel,
genau. Neuritis vestibularis, genau. Man testet ja diesen okulomotorischen Reflex, und den wir so unbewusst einsetzen, wenn wir zum Beispiel Zug fahren und rausschauen und so. Und der ist dann eben da abgeschwächt bis ausgefallen. Also man kann sogar eine Seitendiagnostik da machen, das stimmt. Würde mit dieser empfundenen Fallneigung auch ein bisschen passen,
ne? Genau. Das müsste dann die gleiche Seite sein, dann würde es passen.
Genau. Und das HINZ-Schema gehen wir praktisch entlang, um dann zu gucken, letztendlich muss der ins Krankenhaus oder kann ich den behalten?
Genau, dann haben wir einen Nystagmus, auf den wir achten. Ne? Ob der,
welcher Nystagmus würde dich da vor allem interessieren?
Der Nystagmus, der die Seite verändert. Also wenn ich nach rechts schaue, ist der Nystagmus nach rechts. Wenn ich nach links schaue, ist er nach links.
Genau,
das wäre
also
auffällig.
Ein richtungswechselnder Nystagmus, der ist immer hochpathologisch. Der normale Endstellungsnystagmus ist ja normal.
Genau. Rotierender Nystagmus ist auffällig. Ein vertikaler Nystagmus ist auffällig.
Vor allem der vertikale. Eine rotierende Komponente kann man auch mal haben bei dem Dix-Hollpike-Test.
Ganz genau, das wollte ich gerade auch sagen.
Da gibt es nämlich Videos dazu. Ja, aber dann ist das auch klar gekoppelt an den Test. Und man würde ja dann keinen Nystagmus erwarten, wenn durch eine zentrale Ursache ausgelöst, wenn man diese Bewegung macht mit dem Patienten. Ja. Also von daher, genau, und die letzte Komponente vom
HINZ-Test. Die letzte ist der
Test
of Skew, wo ich das Auge abdecke und dann etwas, also zum Beispiel zwischen meinen Augen den Punkt fixieren lasse, und dann, wenn ich das Auge wieder frei mache, dann muss ich auch da wieder eine Rückstellbewegung mit dem Auge machen.
Du testest letztendlich latente Augenmuskelparesen, die praktisch durch Fixation kompensiert werden, und das Auge würde abweichen, das würde eben dann auf irgendeine Augenmuskellähmung hinweisen. Das Problem bei dem Test of Skew, ich mache das ja immer mit meinen Studierenden, wenn du das mit 20 Leuten machst, ist mindestens einer pathologisch. Das sind nämlich die Leute, die latent schielen. Aber das weißt du natürlich in der Akutsituation nicht, da kannst du also, dann musst du dann als pathologisch werden und die in die Klinik schicken.
Wer er sagt, muss dann auch B sagen. Und beim Nystagmus vielleicht noch wichtig, dass man nicht, wie man es vielleicht früher immer gemacht hat, mit dem Finger vor dem Patienten den Finger hin und her führt und den folgen lässt, sondern einfach nur die Patienten selber.
Sehr guter Punkt. Das haben wir nämlich alle so gelernt. Schauen Sie mal auf meinen Finger, folgen den nach links und nach rechts, und das kann den unterdrücken, den Nystagmus. Gut, ich komme aufs HINZ-Schema gleich nochmal rum, weil ich dann noch gerne ein paar Sachen sagen will. Aber jetzt erstmal der Head-Impuls-Test, der war bei ihm negativ, der war nicht positiv.
Der war negativ.
Also das spricht dann gegen
Gegen die Neuritis vestibularis, genau.
Jetzt, wenn du das HINZ-Schema konsequent anwendest, was würde das bedeuten? Musst du die anderen beiden noch machen?
Also zumindest positiv ist positiv, damit ist er auffällig.
Eigentlich würde das laut Hinz-Schema ab ins Krankenhaus bedeuten. Ja. Du kannst den Rest noch machen, aber das tut ja immer, wir werden das auch nochmal verlinken für die Leute, die es nicht kennen und nochmal auffrischen wollen. Aber dann geht praktisch der Pfeil schon immer weiter ab ins Krankenhaus, genau. Nur wenn der praktisch das positiv ist, dann macht man eben zur Absicherung, dass man noch guckt, liegt hier wirklich, wenn da nur ein horizontaler Nystagmus vor und ist der Test of Stew negativ, dann ist die Chance für eine periphere Ursache so hoch und er hat eine bessere Treffsicherheit als ein MRT in der Frühphase für ein zentrales Ereignis zum Ausschluss. Ja. Ne? Also von daher dürfen wir den dann wirklich klinisch auch verwenden. Aber wenn du so willst, war das Hinz-Schema an dem Punkt eigentlich beendet. Und jetzt kommt aber noch eine interessante Sache, die ich einfach nochmal betonen will, weil wir haben den Fall auch bei uns in der Ärztebesprechung in der Praxis diskutiert gemeinsam. Ich habe das wirklich auch nochmal deutlich recherchiert. Der Eintrittspunkt für das Hinz-Schema sind Patienten mit einem akuten vestibulären Syndrom. Und das wird ganz häufig, auch wenn das Hinz-Schema irgendwo geschildert wird, unterdrückt. Das heißt, der Schwindel allein reicht nicht. Und das Hinz-Schema ist praktisch nur für die überhaupt anwendbar. Und ich sage das nochmal, die kontinuierlichen Drehschwindel haben, über 24 Stunden idealerweise, die einen spontanen Nystagmus haben, den er nicht hatte, die Übelkeit und Erbrechen hatten, das hatte er, und die auch Gangunsicherheit haben, das hatte er ja auch geschildert. Also von daher hatte drei Zwachen sehr geschildert, aber der Spontannystagmus war nicht da. Mhm. Wenn man jetzt so puritanisch ist, gut, jetzt kann man sagen, hey, hier liegen aber ja drei von vier Sachen vor, aber genau genommen, das ist einfach wichtig, ne? In den Studien, die das Hinz-Schema entwickelt haben, sind wirklich die Leute nur reingekommen, die dieses akute vestibuläre Syndrom haben. Und wenn man, ich sage das deshalb so bewusst, ich habe das auch nochmal mittels KI recherchiert und nochmal abgesichert und auch nochmal im Originalartikel dazu nachgeguckt, weil in manchen Plattformen, die das dann einfach sekundär schildern, das Hinz-Schema, wird das nicht genau erklärt mit diesem akuten vestibulären Syndrom. Dann ist die Aussagekraft, da ist natürlich noch eine da, aber die ist halt einfach eingeschränkt. Mhm. Trotzdem muss man ja jetzt sagen, ich meine, beim negativen Kopfimpulstest anhalten den Drehschwindel bei einem Patienten, der letztendlich auch in einem Alter ist, wo ein Schlaganfall haben kann.
Ist das erstmal als Red Flag zu werden? Ne? Aber mich wundert gerade die lange Dauer, weil bei einem Schlaganfall willst du ja möglichst schnell auch eine Therapie.
Ja, möchtest du, aber das ist halt dann so nicht so. Ich meine, der ist halt nach 24 Stunden gekommen. Mhm. Ach so, ja gut, mit dem anderen, da hast du recht, wenn der schon sagen, das ist ein anhaltender Schwindel zumindest. Ja, bei vielen Patienten, du hast recht, ist dann die kritische Zeitphase letztendlich schon überschritten. Du würdest natürlich nicht so lange warten. Ja. Ich meine, wenn jemand jetzt einen massiven Drehschwindel von drei, vier Stunden hat, dann ich muss das, also es heißt kontinuierlicher Schwindel, ich muss das vielleicht auch mit den 24 Stunden nochmal revidieren, aber das kontinuierliche Schwindel, Spontannystagmus, Übelkeit und Gangunsicherheit, das wären die Sachen für diesen akuten vestibulären Syndrom. Okay, wir haben in die Klinik geschickt und dort lief dann natürlich auch die entsprechende Abklärung. Und der wurde auch nochmal HNO-mäßig vorgestellt. Die haben keinen Anhalt für einen peripheren vestibulären Schwindel gefunden. Interessanterweise haben die den Dix-Hollpike-Test gemacht. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ja. Das ist halt dann einfach so. Mhm. Natürlich wissen die das auch, aber man macht halt dann, so wie der Neurologe macht, auch sein Standardrepertoire, auch wenn er weiß, das macht jetzt vielleicht da von der Leitsymptomatik gar nicht so unbedingt Sinn. Das ist halt der Unterschied jetzt zu uns, wo wir sehr fokussiert auch untersuchen, weil wir Zeitmangel immer haben. Der war natürlich negativ und es lief auch eine Bildgebung, die aber auch negativ war. Mhm. Und von daher, das hat man gemacht und er ist wieder entlassen worden.
Okay.
Mit der Diagnose passagierer Drehschwindel, unklare Genese.
Okay.
Und sowas.
Und so entlässt du mich jetzt.
Ja, so entlasse ich dich. Ja, und so entlasse ich auch unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich meine, wir bringen genug Fälle hier mit, die immer eine klare Auflösung haben. Ja. Nee, ich meine, warum habe ich den Fall mitgebracht? Ich kann dir sagen, aus zwei Gründen. Ich habe ihn mitgebracht, weil ich das nochmal mit dem Hinz-Schema klar machen wollte, weil ich auch in Diskussionen mit Kollegen so gemerkt habe, dass das nicht so klar ist. Ja, dass man einfach immer denkt, die Eintrittskarte für das Hinz-Schema ist der reine Drehschwindel und das stimmt nicht. Man soll diese anderen Sachen dabei haben. Ja? Und dann habe ich ihn aber einfach auch mitgebracht, weil auch jetzt, wenn das Hinz-Schema, sagen wir mal, positiv jetzt wäre in dem Sinne, dass du jemanden irgendwo in die Klinik schickst, dass dann trotzdem ja nicht immer dein Schlaganfall dabei Absolut. Rüberkommen kann. Ja. Also dann, wir denken immer in Wahrscheinlichkeiten, aber dann ist auf jeden Fall die Überweisungsschwelle gegeben. Wenn du jetzt mich fragst, denke ich schon, dass es vielleicht im Rückblick doch eine gewisse psychosomatische Komponente bei ihm hat. Aber jetzt so mit der Konstellation, mit der er sie vorgestellt hat, wäre es auf jeden Fall ein Fehler gewesen, sich jetzt einfach gleich Ganz darauf genau. zurückzuziehen, ja. nur weil die Vorgeschichte bekannt ist. Und wir wissen natürlich, Schwindel ist eine häufige Ursache. Also eine häufige Ursache für Schwindel sind auch psychogene Ursachen, psychosomatische Ursachen. Aber da auch nochmal, die machen nicht so typischerweise einen Drehschwindel und vor allem gerade, das war jetzt bei ihm nicht der Fall, aber wenn die können eine Gangunsicherheit machen, aber wenn zum Beispiel jemand gestürzt ist, würde ich immer aufhören. Ja? Mhm. Das ist sehr, sehr untypisch, ja. Ja? Dass die Leute dann wirklich hinfallen, sich dann Kopf anhauen. Also da genügt dann doch der Selbstschutz des Körpers, dass es nicht so weit, so weit kommt. Und von daher war das völlig konsequent, ihn da auch stationär abzuklären, auch wenn nichts dabei rübergekommen ist. Und Super. So entlasse ich dich.
Vielen Dank, es war schön.
Gerne.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.